Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute zu Gast in HR2 Kultur Doppelkopf Hauke Hückstedt, Leiter des Literaturhauses Frankfurt. Gastgeberin ist Hanne Kulessa. Sind Sie eigentlich ein geduldiger, guter Zuhörer, Hauke Hückstedt?
Ich bin geduldig, vielleicht nicht immer ein sehr guter Zuhörer, aber ich hoffe, ich höre immer dann gut zu, wenn es drauf ankommt.
Vielleicht kommt es jetzt drauf an. Ich habe das etwas hinterhältig gefragt, weil ich nämlich jetzt zu Beginn unseres Gesprächs eine kleine Einführung geben möchte, nämlich einen kurzen Abriss über die 20-jährige Geschichte des Literaturhauses. Und das müssen Sie sich jetzt einfach anhören. Gerne. Von diesen 20 Jahren haben Sie eines gestaltet. Sie haben die Leitung des Literaturhauses am 1. Juli 2010 übernommen. Seit 1991 hat Frankfurt ein Literaturhaus. Zuerst residierte man an der Bockenheimer Landstraße. Seit 2005 am Main, an der schönen Aussicht in der alten Stadtbibliothek. Der erste Leiter war Thomas Beckermann, ehemals Lektor im S. Fischer Verlag. 1995 übernahm die Literaturwissenschaftlerin Maria Gazzetti die Geschäfte. Sie führte das Haus bis zum letzten Jahr, also insgesamt 15 Jahre. Und nun sind Sie der Leiter, Hauke Hückstedt. Der Vorstand des Literaturhauses hat Sie aus Göttingen gerufen. Dort haben Sie 10 Jahre das Literarische Zentrum geleitet. Ein Jahr Leben und Arbeiten für die Literatur in Frankfurt, Programm, Erfolge oder vielleicht Misserfolge, Zukunftspläne, darüber wollen wir sprechen. Aber ich würde doch zuerst gerne über Sie sprechen, über Sie persönlich. Und da fangen wir einfach mal ganz von vorne an. Sie wurden 1969 in Schwedt an der Oder geboren. Da gab es die DDR natürlich noch. Aber Sie sind dann mit Ihren Eltern 1984 in die BRD ausgereist und haben in Hannover gelebt. Mit 15 Jahren haben Sie die gewohnte Umgebung für immer verlassen. Es war ja nicht nur ein Umzug, sondern ein extremer Wechsel, auch wie es damals schien, ein Wechsel ohne Umkehr oder Rückkehr. Was hat das für den Jugendlichen, was hat das für Sie damals bedeutet?
Was das damals für mich bedeutet hat, wird mir mit jedem Jahr, dass ich älter werde, immer bewusster. Wir haben damals, unsere Familie, wir haben darüber nicht lange debattiert und gegrübelt. Das war wirklich, und das wird mir heute klar, wie schnell das ging, was das für ein Schritt war. Und was das auch sicherlich in meiner Biografie ausgelöst hat. Also heute versucht man da manchmal so, stellt man so seine Zusammenhänge her. Und das hat auch was mit dem, der russische Dichter, bei dem habe ich das dann wiedergefunden, das Thema, mit dem Auflösen von Bindungen zu tun. Wie bereit war ich dazu? Was hat das mit uns gemacht? Und das ging rasend schnell damals, im Februar 84, diese Ausreise. Obwohl wir es vorher wussten. Ich wusste es 2 Jahre lang oder 1,5 Jahre lang. Ja, ich musste das auch für mich entscheiden als 14-Jähriger und da hing einiges dran, auch Leute, die man zurücklassen würde, auch Familienmitglieder, komplizierte Familienläufe und dann sind wir gegangen.
War Ihnen das so bewusst, dass das ein Schnitt ist, ein endgültiger Schnitt? War Ihnen das mit 14 so bewusst?
Die Situation in der DDR war auch die, dass wir in Schwedt an der Oder, wie der Name schon sagt, die polnische Grenze hatten. Wir waren dort früher als Kinder rodeln. Mit Solidarność war das so. In die Richtung ging nichts mehr, in Richtung Westen ging schon noch nie etwas. Und mir war nicht bewusst, dass auf der anderen Seite der Mauer, wenn wir dort wären, auch keine Klinke ist. Das hatten wir uns nicht klar gemacht. Wir wussten klar, also emotional nicht verdeutlicht, wir wussten, wenn wir ausreisen, dürften wir 20 Jahre nicht wieder einreisen. 20 Jahre meine leibliche Mutter nicht sehen, meine Brüder, Freunde. Aber dann dort zu sein und das zu erfahren, war etwas anderes. Und kaum waren wir drüben, war die sportliche Herausforderung eigentlich wieder reinzukommen. zu Besuch. Und es hörte nie auf. Also das ist ein deutsches Problem. Und meine Schwester, die drüben blieb in der DDR, versuchte immer alles, ein Visum für mich zu bekommen, dass ich ein paar Tage dort sein könnte. Das sind lange Geschichten, viele Enttäuschungen. Ich war oft an den Grenzübergängen. Wann immer ich in Berlin war, so oder so. Und manchmal hieß es, man hat ein Visum, dann kam man dort an, dann hieß es doch nicht. Und schrecklich, ziemlich schrecklich.
Sie haben vorhin gesagt, das hört eigentlich nicht auf. Das hat auch Konsequenzen, also bis heute für Sie. Können Sie das beschreiben, was das für Konsequenzen heute hat oder wie das noch nachwirkt?
Das hat auch was mit unserer Familie natürlich zu tun, mit den, wie es uns auseinandergerissen hat. Ja, eine Ehe, die schon geschieden war zu DDR-Zeiten, dann geht der eine Teil der Familie in den Westen, der andere bleibt dort. Das sind schon auch Risse, die verheilen und wir alle stehen in Kontakt. Aber es war auch eine große Belastung für viele Freundschaften, für Künstlerfreundschaften, insbesondere auch meiner Eltern. Und dann kam ja noch sicherlich das Fass der Stasi-Akten. Es gibt sicherlich Akten, auch für mich kleine, aber ich habe da keinen Wert drauf gelegt, die einzusehen. Und ich ahne in etwa, was ich dort lesen würde. Für meine Eltern waren das große Enttäuschungen. Und wie für viele in der DDR. Und gleichwohl bin ich nicht bereit, all diese Leute, die sich dort schuldig gemacht haben, zu verurteilen. Denn ich weiß auch, mit welchen Instrumentarien man in der DDR gearbeitet hat und wie man die Leute unter Druck gesetzt hat.
Wir gehen mal einen Schritt weiter. Sie haben dann eine Tischlerlehre in Hannover gemacht und daran anschließend das Abitur, also nachgeholt wohl, und dann Germanistik und Geschichte studiert. Ein Handwerk zu lernen, bevor man studiert, ist ganz sicher immer eine gute Sache, nicht nur, weil man zu Hause dann sehr viel selbst machen kann. Aber erdet so ein Handwerk den Menschen? Hilft es denn, den geistigen Höhenflügen etwas Solides zu geben?
Es hat offenbar auf jeden Fall geholfen, dass mir klar wurde, was ich wirklich möchte. Ich war ein ganz guter Handwerker. Mein Tischlermeister wollte mich unbedingt übernehmen, war relativ eingeschnappt, dass ich sagte, nee, jetzt ist Schluss, 3 Jahre, ich mache das zu Ende, ich habe das abgeschlossen. Ja, das erdet, ich war aber auf Feuer geerdet. Ich habe das kann man ja sagen, ich habe das gemacht, weil ich wie 15-, 16-Jährige so sind, ein bisschen weich und ein bisschen fassungslos so war. Und da hat man dann auch mit meinen Eltern, glaube ich, dann zusammen gesagt, nein, eine Lehre wäre jetzt das Richtige. Und ich hatte sehr viel Unbehagen in diesen Lehrjahren und ich habe diese Arbeit gemacht. Das waren wirklich keine Herrenjahre, wie man so sagt, und war auf dem Bau. Ich habe dort viel gelernt und vieles angefasst und anfassen müssen. Und abends habe ich aber gelesen und geschrieben. Also diese beiden Sachen waren auch schon während der. Und ich erinnere mich an Auseinandersetzungen mit meinem relativ jungen Tischlermeister und Chef. Und der sagt, was willst du zu Hause, wenn ich sagte, ich möchte Überstunden, das reicht jetzt und möchte jetzt aber doch nach Hause. Was willst du da? Und ich, Briefe schreiben. Dann hat er mich angeguckt. Das hat er überhaupt nicht nachvollziehen können und musste er auch nicht.
Sie haben sich nach dem Studium ja gleich in literarische Organisationsaufgaben gestürzt. Sie waren für einen literarischen Salon tätig. Sie haben auf der Expo für die Literatur gearbeitet. Sie haben im Jahr 2000 die Geschäftsführung des Literarischen Zentrums in Göttingen übernommen und die Programmarbeit gemacht. Das heißt, das Zentrum zu einer renommierten literarischen Institution aufgebaut. Organisation war das eine, das andere war das Schreiben, nicht nur das Briefeschreiben. Hauke Höckstedt, Sie haben Kritiken, Übersetzungen und eigene Gedichtbände veröffentlicht. Wir kommen später noch zu Ihren Gedichten. Jetzt würde ich gerne wissen, für welche Sache Ihr Herz schlägt oder sagen wir mehr schlägt, fürs eigene Schreiben oder für das Vermitteln der Literatur?
Für das Vermitteln der Literatur schlägt es offenbar mehr. Das Herz schlägt vor allem auch für die Gedichte, für die Lyrik, für die internationale Gegenwartspoesie. Aber wenn man sich mit beiden beschäftigt, wenn man selbst produziert und aber auch vermittelt und dies mehr und mehr, muss man, gerade wenn man sich mit Lyrik beschäftigt, oder glaube ich jedenfalls dies zu müssen, erkennen, wie marginal dieses Geschäft ist. Und ich möchte gerne eine Arbeit machen, das habe ich früh für mich entschieden, die mich A ernährt und mit der ich auch relevante Öffentlichkeiten erreiche. Und ich wollte darüber hinaus unbedingt unabhängig sein von Stipendien, von Aufenthaltsstipendien. Ich bin ein Mensch, der mit, ich habe gerne einen festen Wohnsitz und meine Bücher um mich, meine Musik, Menschen. Und viele meiner Lyriker, Kolleginnen und Kollegen, wenn ich das so sagen darf, sind verpflichtet, sehr viel unterwegs zu sein in anderen Städten, in anderen Ländern. Das klingt immer sehr gut, ist aber, glaube ich, nicht immer so angenehm. Und es war nicht mein Weg. Und ich habe nicht so ein Sendungsbewusstsein, dass ich mich auf diese Weise immer produzieren wollte und konnte. Und habe gemerkt, dass das Vermitteln eigentlich mir auch Spaß macht. Insbesondere natürlich der Austausch mit den Autoren und etwas zu schaffen, was Publikum wie Autoren gleichermaßen glücklich macht. Das ist das Höchste, was man dann erreichen kann, wenn man mit Programmen beide Seiten eigentlich zufriedenstellen kann.
In jedem Fall haben Sie ein Auge auf die Lyrik. Das heißt, Sie können sich auch in Ihrer Programmarbeit besonders dafür einsetzen. Durch die eigenen Erfahrungen haben Sie ja eine ganz andere Sensibilität für die Lage der Autoren. Hauke Höckstedt, nach 10 Jahren Göttingen müssten Sie sich doch in Frankfurt vorkommen wie in einer Großstadt. Ich finde nicht, dass Frankfurt eine Großstadt ist, sondern ein Dorf mit Hochhäusern. Wie lebt es sich für Sie jetzt mit Ihrer Familie in Frankfurt?
Mit jedem Tag lebt es sich hier schöner und besser. Das hat damit zu tun, dass das vergangene Jahr 2010 für mich natürlich in zweierlei Hinsicht ein Großereignisjahr war. Ich durfte die Leitung des Literaturhauses übernehmen. Und zugleich, schlechte Regie kann man sagen, aber für mich ein glücklicher Umstand, bin ich Vater geworden, haben wir zusammen eine Tochter bekommen. Beides fiel wirklich in einen und denselben Monat. Und das hat natürlich dieses Jahr jetzt bestimmt. Und das waren auch die beiden großen Prioritäten. Also ich finde es ganz wunderbar hier. Auch wenn ich noch gar nicht alles berührt habe. Aber ich finde es wunderbar, in einer Stadt zu leben, die ein Zoo hat, die Tageszeitungen hat, die einen Fluss hat, Hochhäuser, Flughafen, S-Bahn, Straßenbahn, U-Bahn, alles, was man braucht, um glücklich zu sein. Das sind für mich, das sind auch Dinge, die mir in Göttingen gefehlt haben. Kein schlechtes Wort über Göttingen von mir, aber diese Urbanitätsmerkmale, die sind fantastisch und die Museen und dass es mehrere Stadtteile gibt und dass man sich das aussuchen kann und dass es hier so wichtig ist, in welchem Stadtteil man wohnt und die Leute fragen einen immer und all das finde ich unheimlich belebend und es ist schön, die Stadt jetzt allmählich zu entdecken, weil ich natürlich eigentlich immer im Literaturhaus war oder zu Hause.
Ich höre das gern, weil ich ja auch so gerne lebe. Hauke Höckstedt, wir machen jetzt eine musikalische Pause und sprechen dann danach über Ihre Arbeit im Literaturhaus. Sie führen uns mit Ihrer Musikwahl zurück in die Geschichte der DDR. Anfang der 80er Jahre wurde die Rockband Pankow gegründet und diese Gruppe, durchaus manchmal mit kritischen Texten, war ziemlich beliebt und erfolgreich in der DDR. Also zurück in Ihre frühe oder vielleicht auch spätere Jugend. Sagen Sie uns etwas zu Pankow und der wundersamen Gabi, von der wir gleich etwas hören.
Auf Pankow bin ich vielleicht als 11- oder 12-Jähriger gestoßen. Damals waren sie in der DDR noch gar nicht anerkannt und schon gar nicht populär. Sie wurden es eigentlich erst Mitte der 80er, spät der 80er. Und dieses Lied von Die wundersame Geschichte von Gabi ist auf der ersten LP von Pankow enthalten. Es ist ein wunderbares Lied, was auch Elemente der Tragödie enthält. Es gibt einen Prolog, den wir gleich hören werden, so einen Bass und einen Gitarrenlauf. Und es gibt einen unheimlich witzigen Text. Es gibt einen Chor, der das kommentiert, was Gabi passiert. Und dieses Lied ist natürlich auch ein kleiner, gerade so erlaubter Ausbruch. Genauso viel, wie man sagen durfte, wird in diesem Lied eben gesagt, man wird es gleich hören. Und diese erste LP von Pankow sah ich, als ich als 13-Jähriger oder so eine Radtour in Dresden startete. Und diese Platte auf einmal dort im Laden zu sehen, ich habe dann die Platte gekauft und habe sie die ganze Radtour sehr umständlich mit mir herumgetragen. Und so fand man zusammen. Ich habe viele Konzerte von Pankow dann auch in der DDR gesehen oder doch wenigstens einige.
Yeah.
Das war die Rockband Panko mit dem Lied Die wundersame Geschichte von Gabi, ausgewählt von Hauke Hückstedt, der heute zu Gast ist in HR2 Kultur Doppelkopf. Gastgeberin ist Tanne Kulesa. Wir haben die wundersame Gabi nicht ganz bis zu Ende fliegen lassen. So ist es mit den Höhenflügen. Plötzlich wird man auf die Erde zurückgeholt. Hauke Hückstedt, vor rund einem Jahr, am 1. Juli 2010, haben Sie Ihr Amt als Leiter des Literaturhauses angetreten. Sie haben schon erzählt, wie wohl Sie sich in Frankfurt fühlen, was schön ist für Sie und für die Stadt. Und es sieht so aus, jedenfalls sagen das die Zahlen, dass Sie auch dem Literaturhaus und dem Publikum gut tun. Es hat seit Ihrer Programmgestaltung einen Besucheranstieg stattgefunden. Wenn ich die Zahlen richtig interpretiere, dann hat sich die Anzahl der Besucher pro Veranstaltung sogar mehr als verdoppelt. Im Durchschnitt gesehen heißt das ca. 130 Besucher pro Veranstaltung. Liegt es nun an Ihrer guten Programmgestaltung, an besserer Werbung oder ist etwa das Interesse an Literatur größer geworden?
Schwierige Frage. Eine Frage, mit der ich tagtäglich befasst bin. Woran liegt es? Es liegt auf jeden Fall an sehr viel Engagement, was nicht nur ich aufgebracht habe, sondern auch mein Kollegium, meine Mitarbeiter. Wir alle zusammen. Sicherlich auch ein Engagement, oder eine Neugier, die die Stadt Frankfurt mitgebracht hat. Wahrscheinlich wirken doch mehrere Sachen zusammen hier. Wir haben viel gemacht und wir haben natürlich einiges verändert. Die Herausforderung für mich war, dass wir die Geschichte des Hauses ernst nehmen und dass ich jetzt nicht alles auf den Kopf stelle und auf Zampano mache und sage, jetzt machen wir es alles anders. Nein, mochte das Programm fortführen, behutsam und dennoch Neues bringen, auf jeden Fall auch Dinge einbringen, die mich bewegen, die mich beschäftigen und die für mich zur Auseinandersetzung mit Sprache, mit Literatur, mit unserer Zeit, die für mich damit zu tun haben und ein Programm zu machen, was vielgestaltig ist, was sehr viele Facetten hat. Und das gefällt, glaube ich, hoffe ich, den Frankfurtern und auch den Menschen in der Region, denn wir haben ein Ticketsystem eingeführt. Wir können sogar sehen, woher unsere Zuschauer kommen und sie kommen oft auch von außerhalb.
Wir reden gleich über das Programm. Ich bleibe nochmal bei den Zahlen. In Ihren Berichten gibt es eine Zahlenkonstellation, die mich irritiert hat. Es heißt, die Einnahmen seien pro Veranstaltung von 173 auf 551 Euro gestiegen. Das ist also nicht das Doppelte, sondern das ist über das Dreifache. Haben Sie die Eintrittspreise erhöht oder wie kommt diese Steigerung zustande?
Wir haben eingeführt ein Ticketsystem, das sagte ich schon, aber wir haben auch eingeführt eine Preisstaffelung. Und das ist jetzt auch mein Handwerk natürlich, dass man sagt, was sind die Ausgaben für eine Veranstaltung und danach richtet sich auch der Eintrittspreis und was ist die zu erwartende Nachfrage. Diese beiden Faktoren spielen eine Rolle bei der Preisgestaltung. Wir haben die Preise nach unten hin sogar gesenkt. Die günstigste Karte ist günstiger geworden, als es zuvor war. Es gibt allerdings auch Karten, die maximal von 12, 14 Euro kosten und mit gutem Grund. Und wir machen eine Mischkalkulation. In der Mischkalkulation hat es eben diese Verdoppelung, Verdreifachung ergeben. Aber man muss berücksichtigen, auch das Publikum, ja, hat gewählt und ist eben auch doppelt so zahlreich erschienen.
Könnten Sie kurz sagen, wie das Literaturhaus finanziert wird? Ich sage kurz, weil man da natürlich wahrscheinlich eine halbe Stunde drüber reden könnte.
Na, wir haben hier in Frankfurt, bin ich auf eine Konstellation gestoßen, die wirklich rühmenswert ist. Wir haben mit der Stadt Frankfurt einen sehr starken Partner, Förderer, der das Haus, kurz gesagt, zu 50% mit über 300.000 Euro finanziert. Diese anderen, wir benötigen mindestens etwa 600.000 Euro im Jahr für alles, das ganze Haus, mit Programm, mit Personal. Diese anderen 300.000 kommen von Förderern, kommen aus Vermietungseinnahmen, kommen aus Eintrittseinnahmen und vor allem natürlich das Literaturhaus Frankfurt hat eine große Mitgliederzahl, 700 Mitglieder tendenziell steigen. Eine Säule schon zu nennen, die das Haus trägt. Und zusammen macht es dann 600.000 Euro. Und wir haben jetzt einen Jahresabschluss gemacht, den ersten unter meiner Ägide, der positiv ausgefallen ist, ohne Minus. Und es sieht gut aus für die Zukunft.
Das, das Geld, die Finanzierung, der Etat des Literaturhauses wurde in der Ära Gazzetti offensichtlich zu einem Problem. Jedenfalls wurde häufiger darüber gesprochen. Sie selbst beschrieb es einmal so, es gibt den Wunsch, dass das Haus brummen muss, also finanziell, aber ich bin kein Brummifahrer. Auch Sie, Hauke Hückstedt, sind natürlich kein Brummifahrer. Sie sind aber angehalten, Sponsorengelder auch zu besorgen und Einnahmen durch Vermietung zu erwirtschaften. Ich will das Thema jetzt nicht ausweiten, aber Sie sagen, Sie haben jetzt gut abgeschlossen. Es gibt da also keine Probleme mehr.
Nein,
das heißt, Geld kann man immer gebrauchen.
Wir können tatsächlich Geld immer gebrauchen. Man könnte sogar eine ganz steile Aussage machen und sagen, wenn wir jetzt noch mehr Projektmittel gewinnen, müssten wir langsam überlegen, wie wir all diese Projekte noch umsetzen wollen und wer sie alle noch besuchen soll. Gleichwohl bin ich, solange ich Kulturarbeit mache, es nicht anders gewohnt, als dafür zu sorgen, dass man mit dem, was wir ohnehin machen, also Veranstaltungen, dass man daraus auch was erwirtschaftet und wirtschaftlich zu denken. Ich bin ja kein Kind der Subventionskultur, in dem Sinne, dass wir uns um nichts scheren müssen und nicht schauen, interessiert es da draußen auch jemanden, was wir hier gerade machen, sondern das ist tagtäglich, schaue ich in die Zahlen und wir kontrollieren das sehr genau. Und dennoch ist beispielsweise die Lyrik am Haus, das ist nicht verhandelbar. Wir werden uns immer der Lyrik widmen. Bei aller positiven Bilanz ist es schon so, dass natürlich das Interesse für Lyrik nahezu erschreckend gering ist. Aber deswegen machen wir wie jeder gute Verlag eine Mischkalkulation.
Ja, eben, dann sind bei der einen Veranstaltung bei der Lyrik 20 Besucher und bei der anderen dann eben 250.
Ja,
das
ja.
ist doch okay. Ja. Sie haben das Programm auch erweitert auf Crossover-Veranstaltungen, die nicht nur Musik und Literatur, auch zum Beispiel Literatur, Kochen und Essen zusammenbringen. Es kommen politische Schriftsteller, Regisseure, sie betreiben also auch eine Erweiterung hin zu gesellschaftspolitischen Themen. Und wie wir eben schon anhand der Zahlen gezeigt haben, es funktioniert offensichtlich. Das Literaturhaus ist ein Verein, Sie haben es gesagt, es gibt Mitglieder, 700 an der Zahl ungefähr. Joachim Unselt, Verleger und Vorsitzender dieses Vereins, möchte gerne die Tausender-Marke erreichen. Ist das der Grund, die Werbung für mehr Mitglieder, dass Sie eine Lesereihe eingerichtet haben, die zu Hause in den Privaträumen der Mitglieder stattfindet und ja auch nur für Mitglieder zugänglich ist, also eine sehr exklusive Angelegenheit?
Nein, das ist nicht der Grund. Der Grund, einmal ist es mein Interesse, die Literatur. Das Lesen von Büchern ist ein zu höchst intimer Vorgang und ich wollte das Lesen dorthin wieder zurückführen und es dort auch öffentlich machen. Das heißt, hin und wieder machen wir Veranstaltungen in Privatwohnungen von Frankfurtern und begegnen dort Autoren nicht in einer Frontalsituation, sondern wir sitzen auf einmal in den Sofas der Familie XY und die stellt sich kurz vor und wir sitzen dort und haben eine Lesung in einem sehr privaten Raum. Und ich hatte den Eindruck, dass dieser Verein, der so groß ist und wahrscheinlich der größte Literaturhausverein ist in Deutschland, ich kenne die Zahlen nicht genau, aber er ist sehr groß, noch gar nicht so richtig zusammengekommen ist oder wenigstens in den letzten Jahren sich zu sehr mit der Abwahl von Menschen beschäftigt hat und mit Streitigkeiten und die Zeitungen titelten Häuserkampf und so. Ich dachte, was uns Mitglieder oder die Mitglieder doch zusammenführt, ist doch die Literatur und da sollten wir uns vielleicht begegnen und peu à peu kennenlernen in Frankfurter Wohnung und das ist eigentlich meine Motivation gewesen, das zu machen und das sind so angenehme Abende gewesen bislang, dass ich glaube, dass das eine Tradition werden könnte.
Gehen wir mal weiter im Programm. Sie haben Veranstaltungsreihen aus Maria Gazzettis Programmarbeit übernommen, wie zum Beispiel Schöne Aussichten, das Frankfurter Literaturgespräch, ein Gespräch über neue und auch alte Bücher oder immer jeweils ein älteres Buch. Dann Streitfall, Autoren in der Kontroverse. Hier werden neue Sachbücher vorgestellt und diskutiert. Beide Veranstaltungen werden dann ja auch in HR2 Kultur gesendet. Und Sie haben natürlich eigene Reihen etabliert, wie zum Beispiel Backlist, die wichtigen literarischen Autoren gewidmet ist, die vergessen sind oder drohen, vergessen zu werden. Das sind jetzt nur ein paar ganz wenige Beispiele. Welche Veranstaltungen und Programmschwerpunkte sind Ihnen denn am wichtigsten, Hauke Hückstedt?
Einen Vater zu fragen, welches seiner Kinder das gelungenste ist, ist nicht zu beantworten. Mir ist wichtig, dass sie alle nebeneinander stehen können in einem Programm. Das ist etwas, was sich schon lange durch meine Arbeit zieht, dass ich eine wahre Freude daran habe, im Übrigen auch auf die Künstler, mit denen ich zusammenkomme, wenn es diese Vielgestaltigkeit gibt und wenn wir mit dem Programm schon erkennen können, es gibt ein Wimmelbild von kulturellen Ereignissen und wir versuchen ausschnittsweise das abzubilden. Das ist das, was mich interessiert. Und wenn Sie, da Sie es ansprechen, diese etablierten Reihen wie die Schönen Aussichten oder der Streitfall, die hätte ich mir ja besser nicht ausdenken können. Ja? Also das, warum sollte man das nicht fortführen und wir machen das mit Erfolg? Das Reizvolle für mich ist, dass es ein Haus ist, ein Ort ist, der auch für eine bestimmte Atmosphäre steht. Die versuchen wir zu prägen und dass in diesem Haus so viele verschiedene Dinge möglich sind. Denn wir haben es ja mit der Sprache. Wir sind ein Haus der Sprache und fast alle Künste kommen nicht aus ohne Sprache. Und deswegen glaube ich, sollten wir uns auch dem Film widmen oder dem Sportfeuilleton oder dem, was machen Drehbuchautoren heute? Es gibt viele, viele Fragen und eigentlich ist es, die Methode dabei ist relativ einfach. Es ist wie bei der Sesamstraße. Wieso, weshalb, warum? Das sind immer die gleichen Fragen, ja. Und so könnte man, vereinfacht gesagt, einfach, glaube ich, noch jahrelang Programm machen. Das habe ich vor. Neugierig bleiben.
Neugierig bleiben auf die Literatur. Am 30. April gab es im Literaturhaus eine große Jubiläumsparty. 20 Jahre wurden gefeiert mit einem Tanz in den Mai. Es gab keine Literatur, mal ausnahmsweise, sondern nur Tanz. Das Haus war rammelvoll, die Menschen standen Schlange, das Literaturhaus als Disco. Da fand sich ein Publikum ein, das man sonst eigentlich nicht so dort sieht. In jedem Fall ein Riesenerfolg und das bis, glaube ich, in den ganz frühen Morgen. Also so lange war ich nicht da, das habe ich nicht ausgehalten. Hauke Hückstedt, nun brechen bald die Sommerferien an und Sie haben mit Sicherheit schon das Programm bis zum Sommer oder Herbst 2012 geplant. Welche Themen, welche Autoren, welche wichtigen Veranstaltungen erwarten uns im Literaturhaus?
Also wir sind beschäftigt natürlich schon mit dem Programm für September, Oktober, November bis in den Februar hinein. Aber gleichzeitig mit dem anderen Fuß stehen wir voll in dem aktuellen Programm. Und da kommt jetzt gerade im Juni noch ganz viele verschiedene Gäste. Einen Abend machen wir zusammen in dieser Reihe Hausgespräche von Frankfurter Institutionen. Darin ist es unser Beitrag, dass 6 Autoren einer Kreativschule kommen aus Hannover. Das sind Autoren, die ihr Leben in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik verbringen und einmal in einer Woche in diese Kreativschule fahren mit einem kleinen Bus und dort sich wirklich entfalten können und fantastische Texte schreiben, frappante Textsorten und die eigentlich vieles von dem mitbringen, diese Autoren, was wir von Gegenwartsliteratur erwarten, ja, dass sie uns überrascht, dass sie gut performt ist, auf jeden Fall irritierend ist. Das bringen diese Autoren mit und es ist immer ein Experiment, mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil wir natürlich auch im Kulturbetrieb immer darauf aus sind, alle sehr zu kontrollieren. Das ist ein Abend, den man kaum kontrollieren kann, auf den man sich einlassen muss und also darauf freue ich mich ganz besonders. Dann kommt Rainer Erlinger mit seinem Moralbuch und da verhandeln wir auf eine sehr aufgeschlossene, populäre Art und Weise mit einem Philosophen eben Fragen der Moral, wie er es ja auch für die Süddeutsche Zeitung regelmäßig macht. Und wir haben ein Sommerfest, da wird es eine Lesung geben mit Moritz von Uslar, es wird eine Kinderlesung geben nachmittags und am Abend dann spielt die Band FSK, in der ja der Autor Thomas Meinecke tätig ist und Michaela Millian. Das passiert so bis im Sommer und noch viele, viele andere Dinge. Und im Oktober, das kann man schon verraten, wird Umberto Eco in der Stadt sein und lesen.
Also in jedem Fall schöne Aussichten, muss man sagen. Wir machen jetzt noch einmal eine musikalische Pause, die uns in die Kunst führt. Und über die Kunst des Schreibens und vielleicht auch des Lebens wollen wir danach weitersprechen. Sie haben ein Lied aus Schuberts Winterreise ausgewählt, Der Leiermann. Und das in einer ganz besonderen Aufnahme. Erzählen Sie, Hauke Hückstedt, warum Sie Schuberts Winterreise lieben und warum es ausgerechnet diese Aufnahme sein muss.
Ja, Schubert ist vermutlich der Komponist, von dem ich mich nie trennen würde wollen. Die Winterreise ist ein Stück Musik, das ich in vielen Einspielungen zu Hause habe und auch immer in diesen verschiedenen Einspielungen gerne höre. Keine aber zeigt so viel tektonische Zerknirschung, wie diese Aufnahme, die wir gleich hören können, die im zerbombten Berlin 1944, 45 gemacht ist und in Mono eine unglaubliche Kraft hat. Und der Leiermann ist bekanntlich das letzte Lied in diesem Zyklus und ist natürlich auch eine Beschreibung des Künstlers und zutiefst traurig, zutiefst irritierend und ergreifend in einer ziemlich dunklen Interpretation.
Wir hören den Tenor Hans Anders und am Klavier Michael Raucheisen mit dem Leiermann von Franz Schubert.
Dreht uns eine Leier, steht ihm nimmer still.
Der Tenor Hans Anders und Michael Raucheisen Klavier mit dem Lied Der Leiermann von Franz Schubert. Eine historische Aufnahme von 1944-45. Ausgewählt wurde die Musik von Hauke Hückstedt, Leiter des Literaturhauses in Frankfurt, der heute zu Gast ist in HR2 Kultur Doppelkopf. Gastgeberin ist Hanne Kulesser. Im März veranstaltete das Kuratorium Kulturelles Frankfurt eine Diskussion zum Thema, wie denn die Perspektiven der Literaturstadt Frankfurt ohne Suhrkamp seien. Hauke Hückstedt, Sie haben an dieser Diskussion teilgenommen und nachdem immer wieder die Angst formuliert wurde, dass Frankfurt möglicherweise seine Bedeutung als Literaturstadt verlieren könne, weil immer mehr Verlage Frankfurt verließen und weil Köln mit seinem Literaturfestival Frankfurt Konkurrenz mache und überhaupt Leipzig mit seiner Mammutveranstaltung Leipzig liest ein unerreichbares Vorbild sei, haben Sie sehr gut und weise, wie ich finde, gegen diesen Unsinn gesprochen und darauf verwiesen, dass es nicht auf die Quantität, wie zum Beispiel in Leipzig, ankäme, auch nicht auf die schnelle Konsumierbarkeit von Festivals, sondern dass es um eine Art Grundversorgung mit Literatur ginge und eine Selbstverständlichkeit und Alltäglichkeit von Literatur. Was bedeutet für Sie diese Grundversorgung, die selbstverständliche und alltägliche Anwesenheit von Literatur? Kann ein Literaturhaus dazu beitragen?
Ich hoffe, dass wir die Literatur befreien können von allem Erhabenen, was immer an sie heran will und was man auch undankbarerweise an sie heranträgt. Das beginnt schon im schlechteren Deutschunterricht, den einige von uns vielleicht genießen mussten. Mir ist dies der ungezwungene, der selbstverständliche Umgang mit Literatur ist etwas, was mir wirklich ein Auftrag ist, was mich wirklich interessiert. Und ich bin da nicht allein. Es ist Josef Brodsky, der Nobelpreisträger, der gesagt hat, also der hat es für die Lyrik natürlich, er hat immer für die Lyrik gesprochen, er hat gesagt, es muss ein Gedichtband amerikanischer Lyrik in jedem Hotel Schlafzimmertischchen liegen, wie dort auch die Bibel liegt, wie das Telefonbuch dort liegt. Und es müsste an jeder Tankstelle Gedichte geben. Das ist radikal formuliert, aber im Kern entspricht es mir und es ist etwas, was ich als Ideal bezeichnen würde. Es führte so weit, dass ich als Student mal dafür gesorgt habe, dass tatsächlich Gedichtbände an Tankstellen verkauft wurden und das Fernsehen berichtete dann darüber. Und ja, das war sicherlich kurios, aber eben auch, mir ging es schon auch darum, das zu zeigen, dass es machbar ist. Also, dass man diese radikalen Forderungen von Brodsky auch umsetzen kann, wenn auch ohne Erfolg.
Das Literaturhaus, was kann es wirklich dazu beitragen? Ganz konkret, haben Sie Vorstellungen?
Das Literaturhaus, und das sind Details, an die wir täglich arbeiten, kann die Ansprache, wie wir unser Publikum ansprechen, kann sich ändern. Die Art und Weise, wie etwas aussieht, wie wir uns geben, wie wir darüber sprechen. Ja, der Ton macht auch hier die Musik. Und Wir denken ja über viele Details nach. Wer sitzt mit wem auf dem Podium? Wie sieht es da eigentlich aus? Kann man danach noch was trinken? Wie sieht das Programmheft aus? Kann ich daran blättern? Verstehe ich die Texte? All diese Dinge. Aber man darf die Sachen auch nicht so verjuxen. Das ist mir ganz wichtig. Also das stört mich an der Festivalkultur, dass es natürlich immer so ein bisschen was hat von Sackhüpfen und Eierlaufen und für 10 Tage. Wir sind tatsächlich ein Grundversorger, der Feinkostladen an der Ecke, der eine breite Palette hat und der auch ein starkes Bewusstsein hat für seine Produkte. Und unsere Produkte kommen von Autoren und die stehen ganz oben, denn ohne Autoren und die Künstler ist natürlich auch ein Literaturhaus nichts. Und ich versuche immer beide Seiten zu verstehen, den Autor, den Künstler und das Publikum. Und wenn Sie ein Haus machen, das nur den Autoren gerecht wird, wird das Publikum früher oder später ausbleiben.
Also der Feinkostladen an der schönen Aussicht. Hauke Hückstedt, wir haben zu Beginn etwas persönlicher über Sie gesprochen und ich möchte jetzt doch nochmal zurückkommen auf Ihre Arbeit als Autor. Sie haben Gedichtbände veröffentlicht. Zuletzt erschien der Band Neue Heiterkeit im Zuklampen Verlag. Das war 2001, also vor 10 Jahren. Was ist heute mit dem Lyriker Hückstedt? Schreibt er denn überhaupt noch?
Ich habe offenbar noch so etwas wie eine Aufenthaltserlaubnis von den Lyriker-Kolleginnen und ich habe einen Anthologisten-Dasein, hier und da tauche ich auf, werde ich gefragt, aber ich produziere gerade nicht. Die Dinge sind widerstrebende Kräfte, glaube ich, das habe ich schon gesagt, das Vermitteln und das Selberschreiben. Tagsüber darüber zu richten, wer an einem Haus liest und abends die Ärmel hochzukrempeln und selbst noch einen Text hinzuzufügen, dem großen Textwerk, mit dem wir uns ständig beschäftigen, ist schon eine besondere Herausforderung, die ich nicht suche. Und man sieht natürlich daran, dass dieser Band 2001 erschienen ist und wir jetzt 2011 haben, was ich in den letzten 10 Jahren
gemacht
habe.
Diese Programmarbeit gemacht. Ja. Und Sie haben eine Tochter, das auch noch dazu.
Ja, und ich habe übersetzt und ich habe viel publiziert und Kritiken geschrieben. Also ich habe mich immer mit Literatur beschäftigt und Gedichte zu schreiben ist sicherlich die höchste Form, das zu tun. Und dem werde ich gerade nicht gerecht.
Als Ihr Gedichtband Neue Heiterkeit erschien, das will ich doch jetzt mal zitieren, schrieb die Sächsische Zeitung, Hückstedt ist eine der originärsten Stimmen der jungen deutschen Poesie. Und über das Gedicht, das Sie uns bitte gleich vorlesen sollen, schrieb die Zeitung Die Welt, Thema über eine Variation. Mit diesem Kunststück stellt Hückstedt einer legendären Einspielung ein Gedicht zur Seite, das sich in seiner cleveren Leichtigkeit und unprätentiösen Virtuosität neben dem Spiel des Kultpianisten Glenn Gould zu entfalten weiß. Der junge Autor und der vielbewunderte ergänzen einander, begegnen sich hier auf Augenhöhe. Wir hören natürlich auch Glenn Gould, aber zuerst lesen Sie bitte Ihr Gedicht, Hauke Hückstedt.
Thema über eine Variation. Gould sitzt auf dem Stummel von einem Hocker vor seinem Flügel Yamaha und summt. Die Haltung von Kopf und Händen, die eines Spielzeugtischlers in einer Puppenstube Stühle rückend, Fenster schließend. April. Die Eisberge ziehen vorüber, die Stube wird davon empfindlich heller. Über der zum Horizont auf Stoß gerückten silberfarbenen Tapetenleiste das Foto in der Pose eines Arktikers am Ausgangspunkt der Reise. Die Wände dünn, man kann Gezwitscher hören, Teller scheppern, Telefongespräche, einen Zug, so lang, dass sie in A und B zugleich die Schranken schließen.
Vielen Dank. Jetzt will ich keine einzelnen Fragen dazu stellen. Erzählen Sie bitte einfach, wie Sie zu Gould und dann zu diesem Gedicht gekommen sind.
Gould hat mich fasziniert. Sein Faible für Technik hat mich fasziniert. Technik spielt in meinem Beruf eine große Rolle, auch Tontechnik, Licht. Gould war modern. Er war so modern. Und es gibt die Geschichte, wo jemand Techniker verzweifelt im Studio sitzt und einen Horowitz-Klavierlauf nicht zusammenmontiert bekommt oder hat es nicht sauber da. Und Gould sagt, ich spiele ihn das schnell, nachts im Studio. Ich spiele ihn das schnell rein, das merkt keiner. Und er spielt das und das wird da reingeschnitten. Und das ging eben damals technisch, war das gerade möglich. Und niemand weiß, dass es eine Horowitz-Aufnahme gibt, in der eigentlich Glenn Gould für einige Sekunden lang spielt. Das hat mich fasziniert. Mich hat fasziniert seine Eitelkeit, gerade bei dieser Einspielung, um die es hier geht, das sich selbst, also sein Summen, sein berühmtes Summen und all seine Macken mit zu dokumentieren in den Aufnahmen. Und mich hat fasziniert, dass Gould bei dieser sogenannten Todeseinspielung der Goldberg-Variation ein Jahr vor seinem Tod, Gould, der sein Leben lang Steinway gespielt hat, ist in New York und sucht einen Laden auf, in dem man aufgeregt sofort die Schaufenster alle zuhängt, weil Glenn Gould einen Flügel kaufen möchte. Und er ist dort und man zeigt ihm das Allerbeste, auch Steinways. Und er will verschiedene, aber am Ende seines Lebens doch auch noch andere Fabrikate ausprobieren. Er spielt auch ein Yamaha-Flügel. Es gefällt ihm keiner. Es scheint so, er geht ohne einen Kaufvertrag aus dem Laden. Da sieht er aber hinten im Gang, so ist es überliefert, einen zugedeckten, restaurierten, gebrauchten Flügel. Es ist ein Yamaha-Flügel. Er besteht darauf, diesen spielen zu dürfen. Man sagt, es ist vielleicht nicht das Richtige für sie. Er spielt darauf und sagt, den nehme ich mit. Und auf diesem Yamaha-Flügel am Ende seines Lebens spielt er diese Aufnahmen eines der berühmten Goldberg-Variationen. Und damals, als der Gedichtband erschien, bekam ich direkt auch Leserbriefe, dass ich doch nicht gut informiert sei und Gould würde zeitlebens immer hätte Steinway gespielt und ich sei doch eine Null gegen Gould und wüsste nichts. Und nein, es ist überliefert, also diese Aufnahme jetzt auf Yamaha gemacht. Das hat mich auch fasziniert.
Er hat ja auch ziemlich viel Ärger dann zwischendurch gehabt mit Steinway, da gab es ja einen großen Krach. Also gut, über Gould könnten wir jetzt, glaube ich, auch noch eine Stunde
gerne
sprechen. Ja, aber die Zeit ist um und wir kommen leider zum Ende unseres Doppelkopfgesprächs. Wenn ich Ihnen jetzt etwas wünsche zum Schluss, was wäre Ihnen denn lieber, dass ich Ihnen weiterhin oder noch ein volleres Literaturhaus wünsche oder ein Buch voller wunderbarer Gedichte, eigene natürlich, dass sie wieder zum Schreiben kommen.
Ich würde mir etwas Drittes wünschen wollen. Ich würde mir die Gedichte, die zu schreiben sind, werden irgendwann geschrieben werden. Was das Haus betrifft, haben wir so viel erreicht, aber wir werden natürlich in Zukunft nicht immer nur über Publikumszahlen sprechen müssen, denn es geht noch um was anderes. Es ist wichtig, dass es dem Haus wirtschaftlich gut geht. Dazu gehört, dass das Haus besucht wird. Wir sind ein Haus fürs Publikum und nicht für einen bestimmten Stadtteil. Das ist ganz wichtig. Da haben wir vieles erreicht. Das werden wir weitermachen. Aber wie jede Kultureinrichtung definieren wir uns nicht ausschließlich über Besucherzahlen, sondern nach wie vor über die Autoren und über das Publikum, das uns aufsucht. Und das würde ich mir wünschen, dass Sie mir gewogen sind und sagen, ja, Höchstädt, ich wünsche Ihnen weiterhin ein heterogenes, großes, vielseitiges, interessiertes, neugieriges Publikum. Das wäre das Höchste.
Das wäre das Höchste. Ich tue das und ich wünsche Ihnen, jetzt ist mir was eingefallen, was ich Ihnen noch wünschen kann, nämlich irgendwie nochmal einen großen Parkplatz dazu oder eine direkte Buslinie dahin. Das wäre doch noch was dazu. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Das war HR2 Kultur Doppelkopf, Gastgeberin heute Hanne Kulessa. Jetzt hören wir zum Abschluss Glenn Gould mit der 25. Goldberg-Variation in der Aufnahme von 1981. Unverkennbar und immer mit seinem Summen.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.